hatten dazu den Titusbrief auf. Titus Kapitel 1, den Vers 1. Da heißt es, den ersten Anfang dieses Verses. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Soweit das Wort Gottes zu unserer Betrachtung. Und es ist mein tiefer Wunsch, dass der Herr durch dieses Wort, das er uns heute anzuzeigen hat, uns zugleich erfassen möchte, dass wir stille werden vor dem Herrn, damit sein Werk an uns geschehe. Ein ganz besonderer Segen wird uns dann zuteil, wenn wir die Briefanfänge, wie hier im Neuen Testament, untersuchen. Wenn wir diese Briefanfänge betrachten und wenn wir sie gegeneinander vergleichen. Eigenartige Verschiedenheiten befinden sich da in den Ausdrücklichkeiten dieser Einleitungen. Und dennoch stehen diese eigenartigen Ausdrücke zur Ganzheit des Briefes jeweils in Beziehung. Es ist sehr interessant, die Charakter der einzelnen Briefe zugleich mit den Eingängen, mit den Briefköpfen, könnten wir sagen, zu vergleichen. Auch finden wir darin Ausdrücke, die sonst nicht wieder im Worte Gottes vorkommen. Hierzu gehört unter anderem auch das Wort Gottes in 1. Timotheus 1, Vers 1, demzufolge Jesus Christus eine Bezeichnung widerspiegeln lässt, genannt unsere Hoffnung. Jesus Christus, unsere Hoffnung, wird unser Herr hier genannt. Wohl dem, der diese Hoffnung Jesus Christus in seinem Herzen hat, nicht der davon weiß, dass es so etwas gibt, sondern der Christus diese lebendige Hoffnung nun zugleich in seinem Herzen besitzt. Ebenso finden wir in dem Ausdruck unseres Textwortes solches. Zwar nennt sich Paulus öfter an mehreren Stellen Knecht. Und das bedeutet nach dem Grundtext Sklave. Wörtlich steht dort Sklave. Jesu Christi. Sklave Jesu Christi. Aber nirgends im übrigen Wort Gottes finden wir den Ausdruck Sklave Gottes, wie hier. Den gibt's nur einmal im Titusbrief. Diese Aussage steht zugleich und wiederum mit dem ganzen Brief und dem Charakter des Briefes im Zusammenhang. Dieser Titusbrief ist sehr kurz. Es wird uns schon aufgefallen sein. Aber dafür ist er leicht verständlich. Und er besitzt eine sehr praktische Übersicht. Er hat eine ungeheuerliche Ordnung in der Aufgliederung bezüglich praktischen Lebens. Wir denken hier an Kapitel 1, Vers 5. Des Hauses Gottes, der Gemeinde. Wir haben es hier mit der Gemeinde zu tun, wovon Paulus an Titus schreibt. Und zugleich finden wir aber auch die Weisungen, wie sich jeder Einzelne, heißt es darin, zu verhalten. Hier ist also die örtliche Gemeinde gemeint, und zu benehmen hat. Wobei es nicht, wie wir sagen würden, um die Lehre, sondern hier heißt es, um die gesunde Lehre geht. Da wollen wir hin. Nun, Lehre als solche gibt es heute viel. Überall kann man Lehre finden. Sehr wenig findet man heute an gesunder Lehre, von der hier Gottes Wort redet. Die Lehrverkündigung in einer örtlichen Gemeinde ist aber nur dann gut, wenn die kranken Glieder einer Gemeinde durch die Verkündigungen und Botschaften gesunden. Das heißt, wenn das Wort des Herrn gebracht die einzelnen Glieder der Gemeinde überführt. Darauf kommt es an. Das ist dann gut, wenn unser alter Mensch angegriffen ist. Wir haben das in der Glasindustrie. Da werden normale Spiegelgläser undurchsichtig gemacht. Sie werden verändert. Da müssen die Oberflächen geätzt werden. Nur so, ansonsten kommt man nicht weiter. Der Herr möchte geben, dass das Wort Gottes in uns ätzende Wirkung hat, weil der alte Mensch geradezu geneigt ist, das Wort Gottes aufzunehmen, ohne dabei Veränderung zu hinterlassen. Das bedeutet, wenn das Wort Gottes so gebracht wird, dass die einzelnen Hörer von diesem Wort überführt werden. Nun, diese Kraft des Wortes ist uns durch Jesus gegeben. Es ist sein Wort. Jetzt erkennen wir, welch eine Verantwortung wir haben, wenn wir uns dem Worte passiv gegenüberstellen und uns nicht überführen lassen. Die Gläubige, die hören Gottes Wort Jahrzehnt und sind nicht zu einer Wiedergeburt gelangt. Da muss aber dieses Wort nicht kraftlos gewesen sein, sondern man hat sich nicht aufätzen lassen. Man hat diese harte Haut, die den alten Menschen vom Neuen zu trennen hat, die hat man nicht aufgeweicht. Man ist geblieben, wie man hereingekommen ist. Das Wort will uns überführen. Wir könnten fragen, wohin? Hin zur Reinigung, hin zur Heiligung im nüchternen Sinne. Nun, Heiligung bedeutet ja Absonderung. Absonderung von den Dingen, die uns natürlicherweise noch anhaften. Wir werden es heute gleich sehen. Das ist gesundende, gesunde Lehre. Und in einer Gemeinde, wo diese Worte nach der gesunden Lehre nicht mehr gebracht werden, da geht's bergab. Wenn der Geist durch sein Wort uns nicht mehr überführen kann, weil wir es ihm nicht zulassen. Das bedeutet, dass wir bereit werden müssen, offenbar zu werden vor einem heiligen Gott, uns nicht begnügen, wie wir nun uns selbst sehen. Gesunde Lehre ist nicht, jetzt sage ich das, was nicht ist, was wir angeblich für richtig halten. Absolut nicht. Indem wir solches für gesund halten, sondern jenes, was die gesunde Lehre oder der gesunden Lehre entspricht. Da gilt es zunächst zu prüfen. Aber nur die allerwenigsten Kinder Gottes sind überhaupt in der Lage, die Lehre zu prüfen. Die meisten leben passiv hin und sind froh, wenn andere für sie denken. Man kann nicht prüfen, weil man selbst das Wort Gottes von der Lehre her nicht kennt. Dadurch hatten auch die Ältesten, mit denen wir es in diesem Brief zu tun haben, die Titus anstellen musste, durch eigene Treue im Aufseherdienst, Kapitel 1, mitzuhelfen. Die hatten mit Hand anzulegen. Und darum konnte Titus diesen Dienst, den ihm aufgetragenen Dienst, überhaupt tun. Weil er, Titus, das war ein harter Knochen, das möchte ich hier sagen, weil er sich in allem, sagt Gottes Wort, als Vorbild guter Werke darstellte, Kapitel 2, Vers 7, er hatte das Zeugnis dazu. Nicht jeder ist für jeden Dienst unseres Gottes tauglich. Paulus wusste ganz genau, den Timotheus, den kann ich nicht schicken. Der kommt so wieder zurück, wie ich ihn habe abgesagt. Aber nicht der Titus. Das war ein fester Kerl. Der ging keinen Millimeter zurück. Timotheus war ein ganz liebender, liebender, feiner Bruder, der lieber zurücktrat, als sein Recht zu suchen. Der es auch dann nicht suchte, wenn es der Apostel Paulus ihn aufgetragen hätte. So lieb war er. Aber der Titus, den konnte er gebrauchen, in andere junge Gemeinden zu gehen, um dort Älteste anzustellen. Der hätte sich mit denen verbissen, bis die Ältesten angestellt waren. Den konnte er gebrauchen, aber aufgrund des Zeugnisses des Heiligen Geistes, dass er ein Vorbild war, worin in allem. Das möchte der Geist Gottes auch von uns bezeugen. Das ist seine Absicht. Damit aber jeder das sein konnte, was Gott wohlgefällig ist, das heißt, auch die christlichen Knechte, um die geht es ja hier, in diesem Kapitel, um christliche Knechte. Das waren die Sklaven von damals. Da waren Kinder Gottes drunter unter den Sklaven. Sklaven in ihrem besonderen Stande. Der Stand nicht der Freien, sondern der Sklaven. Woraus wir alle heute viel lernen können. Dazu, um alles das zu überbrücken, sei die Gnade Gottes erschienen. Kapitel 2, Vers 11. Die Gnade Gottes sei auch dafür erschienen, um eine Brücke zu bauen zwischen den Kindern des Lichts als Sklaven zu den Freien. Diese Gnade wünscht, uns zu erziehen, dass wir als, und das steht geschrieben, unseres großen Gottes und Heilandes Jesu Christi Eigentumsvolk. Wir kommen noch drauf, was das bedeutet. Beweisen. Wir könnten sagen, worin? Dann steht geschrieben, in dem jetzigen Zeitlauf. Kapitel 2, Vers 11 bis 14. In dem jetzigen Zeitlauf. Und das ist ganz wichtig. Immer und immer wieder hören wir Klagen von Gläubigen in ganz Deutschland, dass sie sagen, in unserer Gemeinde kommt Jahr aus, Jahr ein niemand zum Glauben an Jesus. Und da ist eine Lauheit. Ja, mir sagte vor einigen Tagen, wir sind hier in einer Gemeinde, da hat nicht der Herr Jesus zu bestimmen, sondern reiche Brüder bestimmen da, die ganz viel Geld haben. Und das darf nur gemacht werden, wie die wollen, aber dafür sind wir geistlich seit Jahrzehnten tot. Das gibt's hier in Deutschland. Müssen wir nicht zu den Eskimo gehen. Zu diesem Volk Gottes, von dem hier geredet ist, da gehören wir alle, die wir, sagt Paulus an Titus, wirklich losgekauft sind von aller Gesetzlosigkeit. Da steht wörtlich drin. Losgekauft, wenn ich etwas kaufe, muss ich einen Preis bezahlen. Das ist das Schöne, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir da nicht eine dicke Brieftasche erst mitbringen müssen. Er, Jesus, hat diesen Preis bezahlt. Und dann geht's nur noch um die Frage, wie stolz wir sind. Oh, wir können stolz sein. Oder bist du nicht stolz? Unsere stolzen Herzen erlauben es nicht, sich vor Gott zu demütigen, einem heiligen Schöpfer die Ehre zu geben, und viele gehen verloren deshalb, weil sie zu stolz sind, mit ihren Sünden zu Jesus zu kommen, der sie sowieso sieht. Und wenn wir nun zu ihm kommen, dann nicht mehr zum Gesetz oder unter Gesetz. Er hat uns ja davon losgekauft, sondern unter die Gnade sind wir gestellt. Oh, möchte unser ganzes Leben im Wandel gegen den Nächsten in dieser Gnade gefunden werden. Als Gottes Eigentum, da achten wir, nicht mehr uns selbst gehören. Wir kommen da noch drauf. Als Gottes Eigentum gehören wir ihm, Christus, als Sklaven. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind von der Gesetzlosigkeit, das ist nach 1. Johannes 3, Vers 4, die Sünde losgekauft. Damit gehören wir nicht mehr uns selbst. Wir sind losgekauft nur in einer Zielrichtung, dem Herrn Jesus zu gehören. Was meinst du, wie falsch das ist, wenn du diesen Kaufpreis seines Vergebungsblutes in Anspruch nimmst und legst dir selbst zu Hause. Das wäre kompletter Unsinn. Das sehen wir. Denn mit diesem Kauf, mit diesem Loskauf, hat Christus uns aus dem ewigen Rauch des Schwefels und ewigen Feuers herausgekauft für sich. Weißt du nicht, dass du nur noch machen kannst, was du willst? Solche, die dem Herrn Jesus gehören, gehören sich nicht mehr selbst. Und wenn wir es tun, stehen und wandeln wir im vollkommenen Götzendienst. Götzendienst, über den Gott sein Gericht ausgesprochen hat. Losgekauft, um dem Herrn zu gehören. Ihr seid nicht euer, sagt Paulus. Wie behandelst du dich? Wie behandelst du dein Eigentum? Tust du so in deinem Wandel, dass du dir selbst nicht mehr gehörst? Wir sind losgekauft, um ihm, Christus, zu gehorchen. Weißt du? Nicht deinen Begierden, nicht deinem Willen, nicht deinem alten Menschen. Ihm, Christus, zu gehorchen. Und dadurch ihm, Christus, zu dienen. Hast du es gut verstanden? Nicht mehr dem Feind zu dienen. Nicht mehr dir selbst zu dienen. Nicht mehr der Sünde zu dienen, sondern Christus zu dienen. Nicht wie du das wünschst, wie du das willst, sondern wie er, der Herr, es will. So hast du zu hören, zu gehorchen und zu dienen, wie der Herr es wünscht, durch sein Wort wiedergegeben. Darum und darin gehören wir uns, weil wir Sklaven sind und nicht mehr uns selbst. Gehören nicht mehr dem Feind und darum gehorchen wir ihm nicht mehr. Aber wisst ihr, jeder einzelne Druck in deinem Leben, worin du dem Herrn Jesus nicht gehorchst du dem Feind. Das merke ich. Jeder ungereinigte Punkt ist gehorsam dem Feind gegenüber. Und dienen nicht mehr uns, sondern dem Feind. Darum sollen wir, wie Paulus an Titus sagt, eifrig sein, eifrig, uns selbst, nein, eifrig zu sein, und hier heißt es, in guten Werken. Beachten wir mal das Wort gut, wir kommen gleich noch drauf. Die nicht Werke, die nicht wir gut zu heißen haben, sondern der Herr. Nur von solchen redet er. Nicht, was wir gut heißen oder gut meinen, sondern der Herr. Der Herr nennt sie gut. Wenn, und jetzt kommt die Bedingung, wenn der jetzige Zeitlauf, wenn die Welt, der jetzige Zeitlauf in dieser Welt, unseren Wandel, diese guten Werke in den Augen Gottes, missachtet, verwirft und sagt, oh, die Heiligen, die sind ja blöd. Die genießen, die sind ja zu dumm, die Welt zu genießen. Nun, so dumm möchte ich um Jesu Willen sein, immer. Da möchte ich geradezu Gnade dazu schenken, viel, viel Gnade. Der ganze Brief von Kapitel 3 zeigt uns die Sklavenverpflichtung, ein Sklavenvertrag Christus gegenüber. Aber diese Sklavenverbindung im Sklavenvertrag mit einer Sklavenlast. Nicht, ich sage noch einmal, nicht als drückende Last. Darum sagt Jesus, meine Gebote sind nicht schwer. Weißt du, wenn das Wort Gottes dich drückt, da stimmt's mit deiner Sklavenstellung. Du liebst ja ein wahres Wort, darf ich es heute sagen. Wenn die Gebote des Herrn nicht freudig aus deinem Herzen kommen, stimmt's mit dem Sklavenvertrag, den du mit Jesus unterhältst, nicht. Sondern als Frucht will es der Herr sehen. Frucht der Erziehenden, der Belehrenden, der unterweisenden Gnade Gottes. Für wen? Für Sklaven Gottes bestimmt. Frucht des Geistes bedeutet solche. Nach Galater 5 wird uns, wenn wir nicht mehr unter Gesetz sind. Tja, wisst ihr, überall, wo es mit dem Sklavenvertrag nicht stimmt, ist Gesetz. Das Gesetz lähmt uns und macht uns unfruchtbar. Wir fangen beim Gesetz zur Sünde an. Dem wir dann dienen, denn Sünde lähmt uns im Wandel mit Christus. Genau in diesen Zustand hinein nennt sich Paulus Knecht Gottes. Hast du es gut verstanden? Das heißt Sklave Gottes. Sklave Gottes. Paulus, der Heidenapostel, erkennt diese seine Stellung als Sklave vor dem Herrn an. Und wer sind wir? Wer bist du? Wer bin ich? Wenn wir uns nicht als Sklaven Gottes, sondern als Eigner betrachten. Ne? Ich will hier nicht bemühen, ganz ehrlich zu sein. Ich hätte in dieser Gemeinde nicht zu allem den Mut, einen Brief zu schreiben. Mit der Adresse an den Sklaven auf dem Brief oder an die Sklavin und dann den Namen mit der Anschrift. Bei meinem Bruder Dietmar würde ich es vielleicht, hätte ich vielleicht den Mut, aber sonst nicht allzu viel. Das sagt. Und selbst wenn der Bruder Dietmar den Brief bekäme, an den Sklaven Dietmar Danner, würde er sagen, das ist aber komisch. Das würde er sagen, sonderbar so zu schreiben. Aber wir wollen diese Dinge genau sehen, warum. Wir wollen keine Sklaven sein. Wisst ihr, was wir sein wollen? So fängt nämlich normalerweise der Brief an. Wir wollen Herren sein, an den Herrn sowieso. entsteht eine Rebellion in uns, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Der Paulus geht in seinem Brief sofort auf das Sklaventum ein. Er ist nicht eitler Ehre geistig. Er geizt nicht mit irgendwelchen Dingen, sondern er benennt die Dinge beim Namen. Sklave Gottes. Wir sind Sklaven Gottes. Entweder bist du ein Sklave Gottes oder ein Sklave der Sünde. Du darfst wählen. Dieser Brief, der wurde geschickt nach Kreta, dort wo Titus war. Darum befasst er sich mit den Leuten von Kreta. Die Bibel nennt sie die Kreter. Das waren also die Leute von Kreta. Genau wie wir hier in Frankfurt wohnen, Frankfurter sind. Die Kreter in diesem Brief behandelt, verkörpern unseren alten Menschen. Der ganz, ganz wenig Geneigtheit zeigt, der Kreter und unser alter Mensch, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Und das ist das Problem. Wie viel Recht hat ein Sklave? Darum haben wir die mannigfaltigen Ermahnungen in diesem Brief, und zwar in Kapitel 1, Vers 10 bis 13, in Kapitel 2, Vers 5, Vers 9 und Vers 15, in Kapitel 3, Vers 1 und von Vers 10 bis 11 zum Beispiel. Diese Ermahnungen, die dieses Thema hier behandeln. Der Apostel Paulus stellt sich auf diese Stufe, die Stufe eines Sklaven, was wir nicht sein wollen. Denn nur so konnte er die Gläubigen in Kreta ansprechen. Nicht an. Würde er sie nur mit dem Apostel Paulus angesprochen haben, es wäre ihnen nicht zu Herzen gegangen. Da wäre etwas dazwischen gewesen. Herr Jesus möchte uns heute klar machen, dass wir von unserem hohen Ross herunterkommen und um die Stellung einzunehmen, die Gott uns zugewiesen hat, solange wir noch nicht in der Himmelsherrlichkeit sind. Eine Stellung einzunehmen, und der Herr Jesus hat nur Sklaven Christi. Er hat keine Ahnung. Er hat nur Sklaven Christi. Er spricht die Leute in Kreta an und stellt sich selbst. Er sagt nicht, ihr seid Sklaven, ihr komischen Sklaven, schreibt er nicht. Er stellt sich, um sie zu erreichen. Da waren echte Sklaven dabei. Stellt er sich als Knecht Gottes vor. Das ist der Ausgangspunkt. Als Knecht Gottes. Ja, was alle, die noch an der alten Natur festhalten, nicht sein wollen, als so etwas stellt er sich vor. Sklave. Er stellt sich als Sklave vor. Wisst ihr, wenn wir unsere Sklavenstellung erkannt hätten, da gäbe es zum Beispiel kein Beleidigtsein mehr, wenn einer mal ein krummes Wort sagt. Oder kein Beleidigtsein, wenn etwas nicht so geschieht, wie wir das wollen. Das geht nicht. Wenn wir unsere Sklavenstellung Gottes erkannt hätten, dann wäre vieles anders in der Gemeinde gewesen. Vieles. wir losgelöst von dem sichtbaren Ding. Ein Sklave hatte kein Eigentum mehr. Dann wären wir losgelöst von uns selbst. Ein Sklave gehörte sich nicht selbst. Er hatte nur zu tun, was sein Herr ihn auftrug. Wisst ihr, warum wir so wenig tun, was der Herr Jesus will? Weil wir so wenig Sklave sind. Unserer Stellung als Sklave so wenig bewusst leben. Und das kommt deshalb, weil wir so wenig mit Christus gestorben sind. Der Jesus war hier auf dieser Erde uns gegenüber wahrer Sklave. Das steht sogar geschrieben. Knecht Jesu Christi. Den Ausdruck lesen wir im Neuen Testament. Der Jesus in seiner Knechtsgestalt, das heißt Sklavengestalt, steht da urtextlich. Aber etwas zeichnet sich von seiner Sklavenstellung zu der unseren. Wir erlauben uns Dinge, die Christus hier in seiner Sklavenstellung sich nicht erlaubt hat. Nämlich Dinge der Sünde. Wir wollen es nicht sein, Sklave. Aus der Perspektive Gottes sieht natürlich der Sklave umgekehrt aus. Es ist ein mit menschlichen Worten unbeschreibliches Vorrecht, Knecht, Sklave dieses alleinigen großen Gottes zu sein. Aber Gott, der Herr, will uns als seine Sklaven haben, als Leibeigene, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Es ist Liebe Gottes. Und das Geheimnis des Sieges in Christo hinsichtlich unseres Wandels steht mit der Frage unseres Sklavenvertrages mit Jesus in engstem Kontakt. Als sein Eigentum will er uns gebrauchen. Und das ist für uns die größte Würde. Die größte Würde. Das ist eine Gnade, für die wir täglich danken sollten. Sklave Gottes zu sein. Warum? Weil wir nicht irgendwo Sklave sind, sondern bei unserem Herrn. Und wie lange? Solange wir hier auf dieser Erde sind. Solange wie wir mit den Dingen der Sünde Berührung haben, sollen wir Sklaven Gottes sein. Ob wir das sein wollen. Weißt du, dass du es nicht bist, wenn du es gar nicht sein willst? Welch eine Würde für uns. Jeder Christ, ich rede hier von den Wiedergeborenen, nicht von den Millionen von Namenschristen, ist also grundsätzlich ein seinem einstigen Herrn und vorigen Gebieter, dem Satan, der Sünde abgekauft. Ein Abgekaufter aus dem Lager des Teufels. Wir wollen das so deutlich nennen, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich bin nicht für Missverständnisse, sondern für ein klares Wort. Es muss nur die Wahrheit sein. Durch Christi Opfer losgekaufter, ein bluterkaufter Sklave Gottes. Ich wurde da gerade erinnert. Da gibt uns das Alte Testament wunderbare Bilder. Die Knechte und Sklaven des großen, hohen Königs. Milliarden größer sein als Jesus. Das ist aber klar. Diese Königin kam aus dem Staunen nicht heraus, dass sie bei diesem König sitzen kann. Danke dir dafür, dass wir die Worte des Königs hören. Und dann war sie erstaunt, was die Knechte, die Sklaven des Königs Salomo zu essen bekam. Das gab's in Sheba nur bei den Höchsten. Das bekam man denn ihr tägliches Mahl. Ja, noch besser war's als bei ihren Edlen. Das hat die so in Staunen versetzt, dass die ganze Sätze des Ausspruches sprach, dass durch den Geist Gottes uns gnadenvoll erhalten geblieben ist, damit wir nur erst einmal erkennen, was ein Knecht, ein Sklave Gottes ist. Wir können sagen, diese Würde, die uns durch Gott geschenkt ist, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Würde, die uns durch den Apostel Paulus hier gezeigt, wie unsere Sklavenstellung beruht auf der Ebene der gesunden Lehre. Durch die gesunde Lehre wird uns solches mitgeteilt. Was bedeutet dir die vom Herrn gegebene Würde Gottes? Wie verwaltest du sie? Wie verantwortest du sie? Schätzen wir sie überhaupt? Dann sind wir gerne Knechte, Sklaven Gottes. Wenn wir aber unser natürliches Recht suchen, dann verleugnen wir unsere Sklavenstellung, wie auch unseren Herrn selbst. Verleugnen. Dann stimmt eben etwas mit dem Sklavenvertrag hinsichtlich der Einhaltung von unserer Seite nicht. Nur dann sind wir Knechte Gottes, wenn wir Sklaven des Herrn gern sein wollen. Wisst ihr, da muss etwas dazu gesagt werden. Seit vielen Jahren versehen wir die Seelsorge in einer Weise, wie sie uns bekannt ist, oder wie sie den meisten hier bekannt ist. Und dann kommen wir immer und immer wieder zu einem Dialog, in deren Verlauf es dann heißt, ja, darf ich dann nicht mehr ins Kino gehen? Also wird mir es nicht mehr erlaubt, ins Theater zu gehen. Dann, wenn sie mir es verbieten, dann muss ich es eben lassen. Nein, geh du mal schön ins Theater, da gehörst du mit deiner Gesinnung hin. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir Dinge sagen, um uns über andere zu stellen. Nein. Sondern wir geben dir Impulse, zu erkennen, wohin der Herr dich haben will. Darum. Aber du wirst nicht losgelöst von den Dingen, die dich binden. Es sei denn, du wirst bereit und sagst, Herr Jesus, weil mir's gesagt worden ist, will ich sie, ich will sie jetzt loslassen. Ich will dich, den alleinigen Herrn, besitzen, unter der Missachtung der Angebote Satans. Und wenn wir diese Sklaven nicht sein wollen, dann sind wir arrogant und stolz in unseren Herzen. Wie die Gottlosen, die zu stolz sind und lieber in die ewige Verdammnis gehen wollen, als ihre Sünden dem Sonderheiland zu bekennen. Und sind nicht einverstanden mit der großen und hohen und heiligen Stellung, die Gott einnimmt und sie einnehmen will auch in deinem Herzen.
Gemeinschaft.